Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Satz findet sich am Anfang des Johannesevangeliums vom heutigen Gründonnerstag. Er ist sozusagen die Überschrift dessen, was an diesem Tag in Jerusalem vor 2000 Jahren geschehen ist und was wir heute liturgisch betend versuchen nachzuvollziehen. Die Liebe bis zur Vollendung. Sie zeigt sich in der Fußwaschung am Beginn des letzten Abendmahles. Sie zeigt sich in der Einsetzung der heiligen Eucharistie. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Sie zeigt sich daran, dass er dieses Sakrament seinen Aposteln überträgt. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Liebe bis zur Vollendung, sie zeigt sich aber auch in der dunklen Stunde von Gethsemane, wo er allein mit seinem Vater ringt um das Ja, um das nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Liebe bis zur Vollendung, sie zeigt sich aber auch, dass er den Weg geht, auch und weil seine Jünger ihn verlassen haben, verraten und verleugnet haben. Schauen wir uns die verschiedenen, ganz unterschiedlichen Aspekte dieses Tages ein wenig genauer an. Sie sind fast widersprüchlich, was unsere Emotionen betrifft. Da gibt es die Freude über das Sakrament, aber auch das Erschauern vor der Angst Jesu und vor dem Leid, was folgt. Freud und Leid so dicht beieinander. Gehen wir Schritt für Schritt mit Jesus durch diesen Tag. Das letzte Abendmahl. Es beginnt mit einer Zeichenhandlung Jesu. Normalerweise war es so, dass ein Sklave die Füße der Gäste gewaschen hat vor einem festlichen Mahl. Die Straßen waren staubig, man trug Sandalen und so waren die Füße eben immer schmutzig und sie wurden eben gewaschen. Aber das war eben ein Dienst, der keinem Herrn gebührte, sondern ein Sklavendienst. Jesus tut diesen Sklavendienst. Er zeigt Liebe bis zur Vollendung, bedeutet Dienst bis zur Vollendung. Wir erinnern uns wieder an das Wort Jesu, was er in einem anderen Zusammenhang über seinen Dienst sagt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Dienst bis zur Vollendung, zeichenhaft in der Fußwaschung. Jemand sagte mal, Liebe schaut nie von oben nach unten, sondern immer nur von unten nach oben. Das zeigt sich in der Fußwaschung, wo der, der die Füße wäscht, in die Knie geht. In die Knie gehen vor Gott ist deshalb die beste Haltung, ihm zu begegnen, denn er ist vor uns auf die Knie gegangen. Und voreinander in die Knie zu gehen, einander zu dienen, das ist eben mehr als nur Wohltätigkeit, mehr als ein guter Mensch sein, sondern sich dienend unterordnen. Diese Fußwaschung hat aber noch einen anderen Aspekt. Es geht um Reinigung. Und diese Reinigung, so wie Johannes sie beschreibt, ist nicht nur eine äußerliche Reinigung, sondern es geht um die Reinigung von der Sünde. Als Petrus zu Jesus sagt, er möge ihn doch ganz waschen, weil er ganz Anteil an ihm haben will, antwortete Jesus, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Es geht also um eine Reinigung nicht nur körperlicher, sondern auch seelischer Art. Die Sünde macht den Körper nicht unrein, aber die Seele. Sie vergiftet die Seele, so wie sie die Seele des Judas vergiftet hat. Es geht um den Dienst der Reinigung. Christus ist in die Welt gekommen, um sein Leben hinzugeben im Sklavendienst für uns Menschen, um uns ganz und gar zu reinigen. Und bevor wir ihm begegnen, auch in der heiligen Eucharistie, ist deshalb die Reinigung notwendig. Er möchte mit uns so rein wie möglich zusammen sein, denn nur dann steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Die Fußwaschung, ein Gestus der Reinigung, eine Vorwegnahme seines Kreuzesopfers, mit dem er unsere Sünden wegwäscht. Übrigens schickt er Judas dann ziemlich bald weg. Was du tun willst, das tue bald. Jesus möchte dieses letzte Mal mit seinen Jüngern ohne den Verräter feiern. Denn es ist ein Mahl der ganz besonderen Art. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt der Ganzhingabe Jesu, der Liebe bis zur Vollendung. Der heilige Thomas von Aquin hat einen wunderschönen Hymnus verfasst, Gottheit tief verborgen. Und dort heißt es in der dritten Strophe, einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheitglanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beides sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Die heilige Eucharistie, Entäußerung bis zum Letzten. Am Kreuz konnte man noch den Menschen sehen. In der Gestalt des Brotes kann man nicht einmal mehr den Menschen sehen. Welch eine Liebe, die uns hier Christus entgegenbringt, die heilige Eucharistie. In der Liturgie des heutigen Tages hören wir den Einsetzungsbericht, so wie ihn uns der Apostel Paulus überliefert hat. Eine sehr alte Überlieferung, die er selbst empfangen hat, wie es heißt. Und dort sind die Worte uns überliefert. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Der Herr verlässt uns nicht, er bleibt bei uns in der heiligen Eucharistie. Und zwar konkret, sichtbar, berührbar, wenn auch verborgen in der Gestalt des Brotes. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Geheimnis, es ist ein wunderbares Geschenk. Und nie können wir uns daran satt freuen und satt erkennen, was das eigentlich bedeutet. Der heilige Pfarrer von Ars, er sagte einmal, wenn wir wirklich verstehen würden, was das ist, was wir in Händen halten, wer das ist, dann würden wir sterben. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Der, den wir in der heiligen Kommunion in Händen halten, er ist der, der der Schöpfer der Welt ist, der sich so klein macht, dass er sich von uns tragen lässt. Er, der uns und alles Sein dieser Welt trägt. Unglaublich, unwahrscheinlich, Wahnsinn der Liebe. Das ist Gegenstand dieses Abends. Es ist überschattet von dem, was den Herrn dieses Riesengeschenk gekostet hat, nämlich das Kreuz, was auf ihn wartet. Ein weiterer Aspekt dieses Abends, ein weiteres Geschenk dieses Abends, wird sozusagen nebenbei deutlich. Er sagt seinen Aposteln, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das, was dort geschehen ist, das ist kein einmaliges Geschehen, sondern er hat seinen Aposteln den Auftrag gegeben, ihm die Stimme zu leihen, damit das, seine Hingabe am Kreuz, die hier vorweggenommen wird, immer wieder Gegenwart werden kann. Kern jeder Eucharistiefeier. Und damit auch Kern dessen, was ein Apostel ist und was ein Nachfolger der Apostel ist. Kern dessen, was Bischöfe und Priester sind. Sie haben die Aufgabe, die Sendung, die Berufung, ganz in Christus zu sein und durch die Weihe so mit Christus verbunden zu werden, dass sie ihm Hand und Stimme leihen. Christus bindet sich an den geweihten Priester, um gegenwärtig zu werden in der heiligen Eucharistie. Er bindet sich an die Stimme des Priesters, um die Menschen heute zu reinigen von der Sünde im Bußsakrament. Das Geschenk des Priestertums. Für uns Priester ist dieser Tag deshalb ein ganz besonderer Tag. Wir kehren zurück zu unseren Ursprüngen und in Ehrfurcht und Dankbarkeit und auch ein wenig Erschauern machen wir uns deutlich, was uns für eine Berufung anvertraut ist. Eine Berufung, die weit über jedes menschliche Können hinausgeht. Ich bitte Sie, liebe Schwestern und Brüder, für uns Priester zu beten, dass wir uns von Christus ganz vereinnahmen lassen, dass wir wirklich seinen Dienst und seine Liebe bis zur Vollendung sichtbar und berührbar machen und nicht unseren eigenen Spleen, unser eigenes Machtdenken oder was auch immer. Unser Dienst ist nur dann gut, wenn wir ihn ganz als Dienst an Jesus Christus verstehen, wenn wir ihm nicht nur unsere Stimme leihen, sondern er unser Leben ist. Ein großes Geschenk, auch dieses Abends, nicht nur die heilige Eucharistie, sondern auch das Priestertum. Aber der Abend ist mit diesem wunderbaren Geschenk nicht zu Ende. Nach dem Mahl geht er mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane. Wer in Jerusalem war und dort den Abendmahlsaal besucht hat, der weiß, dass es ganz auf der Höhe des Zionsberges ist. Und wenn man von dort in Richtung Kidrontal geht, da gibt es an einer Stelle noch die alte Treppe aus der Zeit Jesu, über die Jesus und seine Jünger mit Sicherheit gegangen ist. Es ist für mich ein sehr ergreifender Ort, denn er macht deutlich, was dort geschehen ist. Er, der Herr, geht mit seinen Jüngern über diese Treppe ins Kidrontal und dann auf der anderen Seite, dem Tempel gegenüber gelegen, am Fuße des Ölberges, ist der Garten Gethsemane. Wenn man eine gute Beziehung zu den Franziskanern hat, kann man in einen Teil dieses Gartens, der abgeschlossen ist, auch heute gehen und ein wenig in Stille verharren. Man hört dann den Lärm der nahegelegenen Stadt, auch des Tempelberges, der ja heute noch existiert. Und man kann sich ein wenig vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern dort war. In der Entfernung hören sie das Feiern des Beginns des Pascha-Festes. Und zugleich ist es der Ort, wo man abgeschieden und für sich sein kann. Der Ort, wo uns Jesus so nahe kommt wie kaum sonst in seinem Leben. Wir können ja keine Psychologie des Gottessohnes schreiben, aber es wird ein wenig deutlich in dieser Szene der Ölbergnacht des Gebetes in Gethsemane, wie sehr Jesus Christus wirklich auch wahrer Mensch ist. Er sieht das Leiden vor sich. Er sieht vor sich, was ihm blüht. Und er sieht es deutlich, als jeder Mensch es voraussehen könnte. Und er hat Angst. Angst vor dem Leiden. Ja, natürlich. Das Leid verursacht Angst. Wir möchten ihm ausweichen. Eine ganz menschliche Reaktion. Und zugleich ist er auch ganz der Gottessohn, der sich im Gehorsam dem Vater unterwirft. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, die menschliche Bitte. Und dann aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ist das nicht das Bittgebet, wie wir es auch beten sollten? Alle unsere Not dem Herrn bringen, in vollem Vertrauen, dass wir Kinder Gottes sind und gleichzeitig nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nein, die Welt muss sich nicht nach meinen Wünschen drehen. Mein Leben muss sich nicht nach meinen Wünschen drehen. Dein Wille geschehe. Eine Aufgabe, die uns immer wieder herausfordert. Wem gelingt es, das immer zu sagen, dein Wille geschehe? Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann sind wir Heilige. Also, das ist ein Lebensprojekt. So führt uns dieser Tag vom Fest und der Freude über das Geschenk zweier Sakramente hin zu jener menschlichen Not, die Jesus kennt und die er geteilt hat. Und dann, es wird noch ärger, es kommt der Augenblick, wo er durch einen Kuss das Zeichen der Freundschaft von einem seiner Freunde verraten wird. Die anderen verlassen ihn in Angst und Panik. Und später, wir haben schon darüber nachgedacht, verleugnet ihn auch der Felsenmann Petrus. Meine lieben Schwestern und Brüder, lassen wir den Herrn in dieser Stunde, in diesen Stunden nicht allein. Bleiben wir ein wenig bei ihm. Lassen wir ihn in Gethsemane nicht allein. Schlafen wir nicht ein, sondern bleiben wir bei ihm durch unser Gebet. Der Herr freut sich darüber.